Ein amerikanischer Politiker wurde einmal dazu gefragt, was er denn davon hielte, dass in Amerika demnächst Spanisch als zweite Amtssprache eingeführt wird, neben Englisch. Der Politiker war dagegen und er begründete das mit dem Satz: If English was good enough for Jesus Christ, it's good enough for me. Also wenn Englisch gut genug war für Jesus Christus, dann ist es gut genug für mich. Man muss ihnen erstmal sagen, dass Jesus ja gar kein Englisch sprach. Jesus sprach auch kein Lutherdeutsch. Jesus sprach auch nicht das Deutsch des 21. Jahrhunderts. Jesus sprach Aramäisch. Die ersten Christen hatten keine Orgel, sie hatten kein E-Piano, auch keine Gitarre. Sie hatten wahrscheinlich, obwohl die Forschung da auseinandergeht, wahrscheinlich auch keinen Beamer. Aber wir wissen, was sie gesungen haben. Wir kennen die Texte, die sie gesungen haben, zumindest ein paar davon. Denn die ältesten Texte im Neuen Testament zitieren Lieder, die die allerersten Christen gesungen haben. Und wenn man diese Texte liest, das sind Texte aus den Briefen von Paulus an seine Gemeinden. Das sind sowieso schon sehr alte Texte, die ältesten Texte des Neuen Testamentes. Dann merkt man, dass in diesen Texten noch andere Texte zitiert werden, die noch älter sind, nämlich Lieder. Das merkt man daran, dass sich der Rhythmus ändert. Im Griechischen ändert sich der Rhythmus der Sprache. Es ist auf einmal poetische Sprache. Und die Leute in Kolosse, an die der Kolosserbrief gerichtet war, oder in anderen Gemeinden, in denen solche Texte enthalten sind, die kannten diese Lieder. Und die haben gedacht, ja klar, er zitiert dieses Lied. Das muss man wissen, um den Predigttext von heute zu verstehen. Der kommt aus dem Kolosserbrief. Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolosse und er zitiert ein urchristliches Lobpreislied. Und er macht das, um seine Leute daran zu erinnern, hey, das ist doch das, was wir glauben. Das glauben wir doch, ihr Kolosser, ihr Christustreffleute, das ist das, was wir glauben. Darum geht's. Und er nimmt einen Text, der vor Staunen bebt. Ich lese aus Kolosse 1. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Jetzt holen wir mal alle tief Luft. Durch diesen Text geht nämlich der Atem der Geschichte. Wenn wir diesen Text lesen, dann sind wir ganz nah dran an den allerersten Christen, an dem, was sie gesungen haben, wenn sie sich heimlich irgendwo in den Katakomben zum Gottesdienst getroffen haben. Wir sind ganz nah dran an dem, was Christsein im Kern ausmacht und was es immer ausgemacht hat. Und um das zu verstehen, dachte ich mir, wir beginnen mal mit einer scheinbar simplen Frage. Nämlich mit der Frage, sag mal, wie kommen wir eigentlich dazu überhaupt von Gott zu reden? Das machen wir die ganze Zeit so fröhlich hier. Wir singen von Gott und reden von Gott. Wir scheinen uns in unserer Sache recht sicher zu sein. Das ist übrigens das, was mich, als ich als Jugendlicher zum Glauben kam, an Christen zuerst beeindruckt hat. Ich bin ja nicht als Christ auf die Welt gekommen, sondern als Baby. Und bin dann als Jugendlicher zum Glauben gekommen, ist eine lange Geschichte, hat vor allem damit zu tun, dass ich in Kontakt mit einer christlichen Jugendgruppe im Nachbarort kam. Die haben gar nichts Spektakuläres gemacht, die haben Bibel gelesen, sind auf Freizeiten gefahren, haben viel Spaß gehabt. Ich bin da hingegangen, weil ich die Leute fand und dann hat mich etwas fasziniert, was ich erst im Rückblick in Worte fassen konnte, nämlich diese Leute haben so von Gott geredet, als ob es ihn wirklich gäbe. Das hatte ich so in meiner kirchlichen Sozialisation noch nicht erlebt. Gott, den es wirklich gibt, der was mit mir zu tun hat, der wirklich da ist, einen Anspruch auf mein Leben hat, das fand ich total faszinierend. Und ich habe mich mit diesen Leuten auseinandergesetzt. Das hat mich beeindruckt. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wie kommen wir denn dazu, so fröhlich, so selbstbewusst, sicher von Gott zu reden, dass Gott alles Mögliche vorhat? Meine Güte, Generationen von Menschen, Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt zerbrechen sich den Kopf über G-O-Doppel-T und wir meinen, wir ausgerechnet, wir wüssten jetzt mal so ganz genau, worum es da geht. Wir wissen es besser. Wie können wir überhaupt von Gott reden? Die Antwort: Wir können es nicht. Eigentlich können wir es nicht. Wie sollen wir das denn machen? Wenn es wirklich so etwas gibt oder so jemanden wie GUTT. Also jemand, der dafür zuständig ist, dass es diese Wirklichkeit gibt, diese Welt, Europa, Marburg, das Marburger Schloss, uns, die wir hier sitzen, mit unseren grauen Zellen. Wie sollen dann wir als Teil dieser Welt, aus dem Christusheff heraus, aus Marburg, Hessen, Europa, Sonnensystem heraus, irgendwas über diese andere Wirklichkeit aussagen, die das alles gemacht hat? Das können wir nicht. Wir können eigentlich redlicherweise nur schweigen. Gut, sagt er jetzt, dann bist du als Theologe arbeitslos. Wir können jetzt sofort zum Mittagessen übergehen. Ist auch schön. Aber du wirst schon noch eine geringfügige Beschäftigung finden. Es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Diese andere Wirklichkeit spricht in unsere Wirklichkeit hinein. Dann können wir etwas über ihn sagen. Und genau das glauben wir, dass Gott das gemacht hat, dass er sich selbst ausgesagt hat. An einem Punkt in der Geschichte des Universums hat er sich unmissverständlich, unüberbietbar, einzigartig ausgesagt, nämlich in der Person Jesus Christus. Seitdem wissen wir verlässlich, wie das ist mit Gott. Wir verstehen vielleicht nicht alles, aber wir wissen, an dieser Adresse finden wir Gott. Deswegen heißt es in diesem Kolosser-Hymnus, also diesem urchristlichen Lobpreislied, das in Kolosser 1 zitiert wird, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Im Alten Testament steht ja der Satz, du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst dir von Gott kein Bild machen. Damit sind zunächst einmal Bilder aus Material gemeint, aus Holz oder Stein oder Metall. Und die soll man nicht machen und dann damit irgendwie Gott anbeten. Weil Gott unsichtbar ist. Man kann es aber auch übertragen auf menschliche Bilder, auf Vorstellungen, die wir uns konstruieren und die wir dann auf Gott übertragen. Und dann heißt das Bilderverbot auch, du sollst nicht einfach deine eigenen Wunschvorstellungen mit Gott verwechseln. Gott ist immer noch ganz anders, das stimmt. Du sollst dir kein Bild machen, aber praktischerweise hat Gott ein Bild von sich selbst gemacht. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, Gott hat an einem Punkt in der Geschichte des Universums gesagt, liebe Leute, hiermit beendige ich alle Spekulationen darüber, wer ich bin und wie ich bin, so bin ich. So wie dieser Jesus von Nazareth, so wie dieser jüdische Wanderprediger aus dem ersten Jahrhundert eurer Zeitrechnung. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, Gottes Liebe, schaut euch an, wie Jesus mit Menschen umgeht. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, Gottes Gerechtigkeit, hört euch an, was Jesus sagt. Was Jesus sagt, sage ich Gott. Was Jesus tut, tue ich Gott. Ich, Gott, bin wirklich ganz genau so. Jesus ist das Ebenbild. Man kann auch sagen, das Selbstporträt Gottes. Oder wenn es nicht ein bisschen banal klänge, könnte man sagen, Jesus ist Gottes Selfie. Und das ist übrigens nicht nur für Theologen wichtig, dass Gott ganz genauso ist wie Jesus. Das ist nicht nur eine abstrakte Frage, sondern das ist eine persönlich existenzielle Frage, weil wir davon leben, dass Gott wirklich ganz genauso ist. Verlässlich, unüberbietbar, einzigartig. Gott wird seine Meinung nicht ändern. Gott wird nicht irgendwann sagen, ha, heute bin ich mal ganz anders. Ich kann auch irrational sein und gefährlich. Nein, Gott ist genauso, wie er uns in Jesus begegnet. Und er wird sich im Kern seines Wesens nicht ändern. Und weiter im Text. Denn in ihm, in Christus, ist alles geschaffen. Testfrage. Gibt es etwas, das Gott nicht kann? Antwort: klar. Gott kann zum Beispiel nicht sündigen. Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht seine Versprechen brechen. Und Gott kann nicht überrascht werden. Gott ist zum Beispiel nicht überrascht davon, dass Menschen irgendwann anfangen zu sündigen und Gott zu misstrauen. Gott sagt nicht, huch, was ist denn jetzt los? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Jetzt brauche ich Plan B. Vielleicht könnte ich Mensch werden. Das war nicht Plan B, sondern das war von Anfang an Plan A. Das war von vornherein einkalkuliert. Gott wusste, dass Menschen sich irgendwann von ihm abwenden würden. Er ist dieses Risiko bewusst eingegangen, weil er freie Wesen erschaffen hat. Und er wusste auch schon, bevor er die Welt geschaffen hat, dass er selbst eines Tages als Mensch in diese Welt eintreten würde. Ich werde eines Tages in Jesus Teil dieser Welt sein. Das wusste Gott schon, noch bevor er das erste Atom ins Universum gepustet hat. Das heißt, auch Christus war schon von Anfang an dabei, auch bei der Schöpfung war er unsichtbar mit dabei. Und er hat über alles in dieser Welt das erste und das letzte Wort. In ihm ist alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Das heißt, über alles, aber auch alles hat Jesus letztlich die Kontrolle. Im Text heißt es über Throne und Herrschaften, damit sind die sichtbaren Mächte gemeint, die großen und kleinen Weltreiche, Regierungen, Staatssysteme. Und das heißt, die Mächte und Gewalten, damit sind die unsichtbaren Mächte gemeint. Das heißt, Jesus hat das letzte Wort über die großen und kleinen Chefs dieser Welt. Donald Trump, meine Güte. Wladimir Putin, Erdogan und seine großen und kleinen Kollegen und Kolleginnen. Auch unsere Vorgesetzten, auch unsere Nachbarn, auch der Autofahrer, der uns letztens die Vorfahrt genommen hat. Vielleicht haben wir ja auch selbst mal jemanden die Vorfahrt genommen. Jesus hat das letzte Wort über die großen und kleinen Chefs und auch über das, was wir nicht sehen und was dennoch da ist, was nicht greifbar ist und dennoch wirksam. Zum Beispiel die herrschende Meinung oder die Atmosphäre in einem Raum. Auch darüber hat Jesus die Kontrolle. Und auch wenn es jetzt nicht immer so aussieht, das ist schon klar, das sieht vielfach nicht so aus, als ob das so wäre, dass Jesus die Kontrolle hat. Aber es ist dennoch alles zu ihm hin geschaffen und am Ende hat Jesus das letzte Wort. Das kann Menschen sehr begeistern, diese Botschaft. Manche Menschen finden das aber auch ein bisschen befremdlich, wenn wir Christen immer so singen, Jesus hat die Macht und Jesus ist der Herr. Meine Güte, sagen sie dann, was findet ihr denn jetzt an Macht so toll? Findet ihr das irgendwie klasse, dass da jemand ganz viel Macht hat? Wenn ich mir jemanden aussuchen müsste, der in dieser Welt über alles, was es gibt, das erste und letzte Wort hat, dann kann ich mir keinen besseren Kandidaten vorstellen als Jesus. Denn wer war das? Jesus war zum Beispiel so. Einmal saß Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Die machten gerade Pause, seine Jünger dachten sich, ach super, jetzt können wir erst endlich mal in Ruhe mit Jesus unterhalten, über theologische Streitfragen disputieren. Und dann kommt plötzlich eine Horde Kinder angelaufen und die springen um ihn rum und machen Quatsch und albern rum. Und die Jünger denken auch, nee, wir wollen endlich mal Ruhe haben. Kommt, Leute, morgen gibt's einen Familiengottesdienst, da machen wir super Programm für euch. Aber können wir nicht mal uns jetzt einmal ordentlich theologisch unterhalten? Und sie scheuchen die Kinder weg. Kommt morgen, ja, kommt der Meister aber auch mal Ruhe. Und Jesus sagt, nee, komm, bringt die Kinder her. Bringt sie her. Und er macht Quatsch mit ihnen und albert mit ihnen rum. Und dann nimmt er eins von diesen Kindern und stellt es vor seine Jünger und sagt, Leute, übrigens, das ist euer Vorbild. Dieses Kind ist euer Vorbild. Wenn ihr Gottes Reich nicht empfangt wie ein Kind, dann werdet ihr nicht hineinkommen. Oder Jesus steht auf einem Hügel. Um ihn rum haben sich Tausende von Menschen gelagert. Sie hängen an seinen Lippen, weil sie den Eindruck haben, Jesus weiß, wovon er spricht. Und er sagt so Sachen wie, mir ist schon klar, eure Tradition und eure Erfahrung sagen euch, du sollst deinen Freund lieben und deinen Feind hassen. Ich sage euch, das kann jeder. Fangt doch mal an, eure Feinde zu lieben. Das ist schwer. Und wenn dich jemand flucht, dann segne ihn zurück. Das ist schwer. Wenn ich mir jemanden aussuchen dürfte, sollte, der in dieser Welt das erste und das letzte Wort über alles hat. Ich kann mir keinen besseren Kandidaten vorstellen als Jesus. Ich freue mich darauf, dass er das letzte Wort hat. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, heißt es weiter im Text. Ich spiele ja persönlich gerne mit Karten-Apps, also mit Programmen, die mir eine Karte anzeigen. Und bei diesen Apps dann mit der Satellitenfunktion, meinetwegen Google Earth oder auch das Konkurrenzprodukt, das weniger Daten absaugt. Und dann zoome ich gerne raus oder rein. Ja, also ich habe dann am Anfang die Weltkugel und dann zoome ich immer näher und näher. Dann komme ich auf Hessen und dann bin ich plötzlich in Marburg und dann in Marburg-Michelbach, wo wir wohnen. Und dann zoome ich auf unser Haus und dann kann ich tatsächlich sehen, dass da ein Auto vor der Tür steht. Und ich kann sehen, welche Jahreszeit da war, als das Foto gemacht wurde. Im Grunde genauso funktioniert dieser Text. Auch dieser Text zoomt von der Totalen immer näher und näher. Am Anfang geht es um Gott, Gottes Wirklichkeit, um den ganzen Kosmos, um die sichtbare und unsichtbare Welt. Dann geht es um die Christenheit, alle Christen, die es gibt. Und dann um die Gemeinde und dann um den Christustreff und dann um deinen Hauskreis, dein Team, deinen Teamkreis. Und am Ende ist der Zoom ganz eng auf deinem Herzen. Und nochmal, wenn jemand in all dem der Erste sein soll, der das erste und das letzte Wort hat, dann ist es Jesus. Warum? Weil Jesus als einziger Gottes Selbstporträt ist und weil er als einziger zwischen Mensch und Gott versöhnen kann. Das heißt weiter im Text, denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Klar können auch andere versöhnen. Zwischen Mensch und Mensch können Menschen versöhnen. Das kommt vor. Wobei diese Versöhnung zwischen Mensch und Mensch manchmal, ehrlich gesagt, nur darin besteht, dass jemand besonders gute Ausreden für irgendwas hat. Ich habe mal von einem Pfarrer-Ehepaar gehört, ein Pfarrer, eine Pfarrerin, ein Leben lang miteinander verheiratet, muss man sich mal vorstellen. Wenn sie sich darüber beklagt, dass er einen Fehler macht, sagt er, das war ich nicht, das war die Erbsünde. Das ist auch eine Methode, sich zu versöhnen. Menschen sind da manchmal sehr kreativ. Menschen können sich versöhnen zwischen Mensch und Mensch. Nur Jesus kann versöhnen zwischen Mensch und Gott. Denn versteht ihr, wenn wir ohne Gott sind, dann haben wir ja nicht nur ein Informationsproblem nach dem Motto, wir brauchen jemand, der uns erklärt, übrigens Gott existiert. Und wir sagen, oh, das ist ja hochinteressant, sowas gibt es also. Sondern wir brauchen Gott wie die Luft zum Atmen. Unser Problem ist, wir haben uns so weit von Gott entfernt, wenn wir auf uns gestellt sind, dass wir aus eigener Kraft nicht zurückkommen. Wir brauchen es, dass Gott in Jesus ans Kreuz geht und sagt, komm zurück, der Weg ist frei. Ohne das Kreuz sind wir mit uns allein. Und zwar in Ewigkeit mit uns allein. Und gelegentlich ist es ja ganz nett, mal mit sich allein zu sein, aber eine ganze Ewigkeit mit mir selbst allein zu sein, das wäre die Hölle. Und deswegen bin ich so dankbar, dass dieser Jesus diesen Weg ans Kreuz für mich, für dich gegangen ist. Und jetzt holen wir noch einmal Tiefluft. Ich schließe ab mit einer bescheidenen kleinen Randbeobachtung. Ich finde, für ein Anbetungslied ist das ganz schön viel Text. Wenn man dagegen manche gegenwärtige Anbetungslieder sich überlegt. Und ich dachte, ich bin mal jetzt hier auf der sicheren Seite. Ich verwende ein fiktives Beispiel aus dem großen Klassiker der modernen christlichen humoristischen Literatur, das Tagebuch eines frommen Chaoten. Da kommt nämlich eine fiktive Jugendband vor, die hat den Namen Bad News for the Devil, schlechte Nachrichten für den Teufel. Und als sie zum ersten Mal in der Gemeinde auftreten, sagt ein älterer Mensch, wie heißen die Bad News for the Devil, schlechte Nachrichten für den Teufel? Schlechte Nachrichten für jeden, würde ich sagen. Irgendwann sitzt sie dann ein bisschen besser und dann dichten sie ein Lied, das hat zwei Strophen. Die erste Strophe lautet, Friede ist nah, Friede ist nah, Friede ist nah. Was ist nah? Friede ist nah. Zweite Strophe, Friede ist da, Friede ist da, Friede ist da. Was ist da? Friede ist da. Nun habe ich persönlich nichts gegen Wiederholungen. Ich habe mich gelegentlich auch schon wiederholt. Aber ich möchte doch nicht vergessen, es geht bei der Anbetung von Jesus um diese Tiefe, um diese Fülle und um diesen Jesus. Und jetzt mal ganz ohne Witz, das mit dem Christustreff, was wir hier machen, das machen wir nicht einfach aus Jux, weil uns sonntags morgens nichts Besseres einfällt, weil wir gern so ein spirituelles Ausgleichsprogramm für den stressigen Alltag haben. Sondern das heißt Christus-Treff, weil wir ein Treffen haben mit diesem Jesus Christus. Ihn beten wir an, ihn bekennen wir, von ihm erzählen wir, zu ihm laden wir ein. Und wenn ihr dabei mitmachen wollt, dann stimmt doch möglicherweise am Ende dieser Predigt damit ein, indem ihr sagt Amen.